Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Die internationale Diplomatie versucht, ohne öffentliches Aufsehen im Nahostkonflikt weiter zu vermitteln. Gleichzeitig brachte die Europäische Union nach ihrem Gipfel eine dritte Lieferung mit 51 Tonnen Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen auf den Weg. Dringend nötig, berichtet Kilian Neuwert.
Es ist ein düsteres Bild der humanitären Lage im Gazastreifen, das Lynn Hastings zeichnet. Hastings ist die Koordinatorin der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe in den Palästinensergebieten. Von Jerusalem aus informierte sie die Weltpresse in einer Online-Konferenz über die Lage im Gazastreifen.
We all know that there's more than 200 hostages in captivity and they need to be released immediately and unconditionally. The same goes for humanitarian assistance going into Gaza. It has to be able to reach civilians unconditionally.
Hastings spricht beide Kriegsparteien an, fordert, die Hamas müsse die Geiseln freilassen, sofort, ohne Bedingungen, und Israel müsse Hilfslieferungen zulassen, ebenfalls ohne Bedingungen zu stellen. Doch auch während Lynn Hastings diese Worte sagt, gehen die Kampfhandlungen weiter. Im Gazastreifen leide die Zivilbevölkerung, sagt die UN-Vertreterin und beginnt aufzuzählen. 45% aller Wohngebäude zerstört oder beschädigt, 76 Angriffe auf medizinische Einrichtungen, 219 getroffene Bildungseinrichtungen, 1,4 Millionen Menschen vertrieben, etwa 600.000 in UN-Unterkünften, die meisten sind überbelegt, deren Kapazität wird häufig ums 2,5-fache überschritten. Für die Mitarbeiter der Vereinten Nationen im Gazastreifen werde die Versorgung der Menschen deshalb von Tag zu Tag schwerer. Die Hilfslieferungen, die bislang in das abgeriegelte Küstengebiet gelangten, unzureichend, bekräftigt Hastings. Nur um einen Vergleich zu ermöglichen. Vor dem 7. Oktober fuhren täglich rund 450 Lkw in den Gazastreifen. Nun sind es vielleicht 12. Dringend müsse mehr Wasser in den Gazastreifen gelangen und auch Treibstoff für die Generatoren der Kliniken, mahnt Hastings an. Die Treibstofflager der UN seien bald leer. Außerdem sei es schwierig, sie unter den aktuellen Bedingungen anzufahren. Gemeint sind damit zweifelsfrei die anhaltenden israelischen Angriffe. Die Armee bombardiert weiter Ziele im Gazastreifen. Sie seien militärischer Natur. Fast 60 UN-Mitarbeiter wurden dabei bislang getötet, erklärt die Organisation. Nachts führte die israelische Armee erneut eine nadelstichartige Operation aus. Wieder drangen unter anderem Kampfpanzer in den Gazastreifen ein, um Bodenziele zu bekämpfen. Beobachter gehen davon aus, dass so möglichst günstige Bedingungen für eine Offensive geschaffen werden sollen. Ungeachtet der israelischen Angriffe feuert die Hamas weiter Raketen auf Israel. In Tel Aviv schlug am Mittag eine ein, 3 Menschen wurden verletzt. Offenbar war sie nicht von der israelischen Luftabwehr abgefangen worden, die im Großraum Tel Aviv als sehr effektiv gilt. Am Ort des Einschlags forderte ein Polizeisprecher die Bevölkerung auf, weiter vorsichtig zu bleiben, gerade auch in Tel Aviv, wo der Alltag mehr und mehr zurückkehrt. Wir haben zu einer Alltagsroutine zurückgefunden, nennen wir es die Routine des Kriegsalltags. Ein Teil der Menschen sitzt zu Hause fest, ein anderer geht normal arbeiten. In den ersten Tagen des Krieges waren die Straßen menschenleer, jetzt lässt sich wieder reges Treiben beobachten. Die Menschen gehen raus, arbeiten, bereiten den Schabbat vor, das kann gefährlich sein. Zusammenstöße zwischen Palästinensern, Siedlern und israelischen Sicherheitskräften gab es unterdessen auch im israelisch besetzten Westjordanland. Ein Kamerateam der ARD, das in der Nähe von Hebron drehen wollte, wurde von israelischen Soldaten für etwa 2 Stunden festgesetzt. Kamera und Mobiltelefone wurden zeitweise konfisziert. Einem kanadischen Team wurde nach eigenen Angaben eine Kamera abgenommen. Sie wurde beschädigt.
Kilian Neuwert berichtete aus Israel. Die Regierung in Jerusalem bekräftigt die Vorbereitung einer Bodenoffensive mit dem Ziel, die Hamas zu zerstören, wie Benjamin Netanyahu es formuliert hat. Jan Busse forscht an der Universität der Bundeswehr in München. Schwerpunkte sind Israel und Palästina. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ist es aufgrund der Struktur der Hamas überhaupt möglich, sie zu zerstören?
Ich bin skeptisch, dass es Israel gelingen kann, die Hamas komplett zu zerstören. Zum einen ist es so, dass die Hamas eben nicht nur eine Terrorgruppe ist, sondern eben ein weit verzweigtes Netz an Organisationsstrukturen hat. Und vor allem ist die politische Führung der Hamas im Ausland ansässig, insbesondere in Katar. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass die Hamas erhebliche Unterstützung in der Bevölkerung genießt. Und zu guter Letzt muss man sich vor Augen führen, dass vergleichbare militärische Kampagnen gezeigt haben, wie schwierig gerade der Häuserkampf in solchen Fällen ist. Und die von den USA angeführten Kampfverbände im Irak brauchten 9 Monate, um Mosul vom Islamischen Staat zu befreien.
Das heißt, man muss festhalten, Netanjahus allumfassendes Ziel, die Hamas zu zerstören, ist Rhetorik.
Das ist sicherlich Rhetorik und ich würde das auch darauf zurückführen, dass Netanjahu mit einem kraftvollen öffentlichen Auftreten vor allem kaschieren will, dass er auch eine Mitverantwortung für die Situation aktuell trägt. Denn in seiner über 10-jährigen Amtszeit bisher hat er sich damit sehr gut arrangieren können, dass die Hamas den Gazastreifen kontrolliert. Das war insofern in seinem Interesse, weil er immer auch erklären konnte, dass es dadurch auf palästinensischer Seite keinen Partner für Verhandlungen gibt. Und er dadurch auch Palästinenser Präsident Abbas schwächen könnte. Was ich aber für viel entscheidender halte als eine mögliche komplette Zerstörung der Hamas, ist die Frage nach Szenarien für die Zeit nach dem Krieg. Denn wenn die Hamas erheblich geschwächt daraus hervorgeht, ist ja die Frage, wer soll denn dann den Gazastreifen regieren? Und über diese Frage sollte sich die israelische Führung im Vorfeld klar werden und nicht erst nach den Kampfhandlungen. Und mein Eindruck ist, dass das noch nicht wirklich geschehen ist und auch die Optionen, die es da gibt, sind nicht unbedingt optimistisch stimmend. Also ich glaube, dass es nicht in Israels Interesse ist, den Gazastreifen wieder zu besetzen. Es ist auch schwer vorstellbar, dass die palästinensische Autonomiebehörde dann dort die Macht übernimmt, weil die einfach überhaupt gar keine Legitimität mehr in der Bevölkerung genießt. Und bei einer internationalen Friedenstruppe, die wäre sicherlich darauf angewiesen, dass sie aus vor allem arabischen Truppenstellern sich zusammensetzt, damit sie Legitimität hat. Auch das stelle ich mir schwer vor, umzusetzen. Und im schlimmsten Fall wird der Krieg Chaos hinterlassen. Und aus diesem Chaos könnten dann natürlich andere militante Gruppierungen hervorgehen.
Denken Sie denn, dass die internationale Diplomatie, die seit dem 7. Oktober unterwegs ist und der womöglich zu verdanken ist, dass es bislang keine Bodenoffensive im Gazastreifen gab, die Punkte mitdenkt, die Sie jetzt angesprochen haben?
Ja, also mein Eindruck ist, dass insbesondere US-Präsident Biden sehr stark darauf gedrängt hat, auch im Hinblick darauf, dass ähnliche Fehler von den USA in Afghanistan und im Irak gemacht worden sind. Es gibt aber auch Indizien dafür, dass in entsprechenden Gesprächen zwischen der US-amerikanischen und der israelischen Führung offenkundig wurde, dass Israel da noch keine ausgegorenen Pläne hat, was das angeht.
Sie haben ja schon darauf hingewiesen, im Gazastreifen unter den knapp 2 Millionen Zivilisten gibt es viele Hamas-Anhänger. Der in Israel und in den USA lehrende Terrorismusforscher Asaf Mokadam hat gerade darauf hingewiesen, alle Versuche, die Hamas auszuschalten, seien zum Scheitern verurteilt, weil die Hamas für eine Idee stehe und eine Ideologie sei. Das heißt, auch noch mit Blick vielleicht auf die starke Hisbollah, was kommt denn da auf uns zu?
Naja, mir scheint dabei zentral, dass die Hamas ganz erheblich von der Notlage der palästinensischen Bevölkerung profitieren konnte, weil sie Israel dafür verantwortlich gemacht hat. Und in Teilen ist es ja auch zutreffend, wenn man zum Beispiel an die Abriegelung des Gazastreifens seit 2007 denkt. Ich bin der Ansicht, dass das wirksamste Mittel gegen die Hamas oder vergleichbare Akteure letzten Endes vor allem eine gerechte Friedensregelung sein kann.
Eine gerechte Friedensregelung ist in diesen Zeiten natürlich ein großes Wort, das unbedingt erklärt werden muss. Eine Zwei-Staaten-Lösung?
Eine Zwei-Staaten-Lösung ist sicherlich das Paradigma, an dem vor allem die internationale Diplomatie nach wie vor festhält. Wenn wir uns die Situation vor Ort anschauen, dann ist in den vergangenen Jahren die Zustimmung dafür immer stärker gesunken. Mein Eindruck ist aber, dass Alternativen aktuell tatsächlich noch weniger Zustimmung genießen. Am Ende wird es wahrscheinlich sehr stark darauf ankommen, wie sehr politisches Kapital eingesetzt wird, insbesondere von den USA. Biden hat ja auch schon angedeutet, dass am Ende der Kampfhandlung für ihn auf jeden Fall der Versuch stehen soll, die Zwei-Staaten-Regelung wieder auf die Agenda zu setzen.
Wir haben spätestens in den letzten Tagen gelernt, wie schwierig die politische Gemengelage ist, welche unterschiedlichen Interessen nicht nur die internationale westliche Gemeinschaft hat, sondern auch welche unterschiedlichen Interessen es in der arabischen Welt gibt. Welche Chancen hätte denn eine Zwei-Staaten-Lösung aus Ihrer Sicht? Man kann sich viel wünschen.
Also ich glaube, grundsätzlich ist es sicherlich im Interesse vieler Akteure in der Region. Also wenn wir uns anschauen, dass es eine Normalisierung der politischen Beziehung zwischen Israel und unter anderem den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain gegeben hat im Zuge der sogenannten Abraham Accords und die Beziehung zwischen Israel und Saudi-Arabien auch auf dem Weg in diese Richtung waren, dann kann man sagen, dass sehr, sehr viele arabische Staaten daran ein Interesse haben und gegen die Akteure, die Gegner einer solchen Regelung sind, müsste man natürlich überlegen, wie man das durchsetzen kann. Aber
Was soll denn dem
grundsätzlich,
Iran angeboten werden?
ich glaube, dem Iran muss man erstmal nichts anbieten, weil die Identität der Islamischen Republik Iran, die speist sich ganz zentral aus der Ablehnung Israels einerseits und den USA andererseits. Das heißt, da muss man einfach potenziell, denke ich, auf Abschreckung setzen. Da geht es, glaube ich, eher um tatsächlich die arabischen Nachbarstaaten Israels in der Region. Und die Friedensabkommen mit Ägypten 1979 oder Jordanien 1994 haben ja auch gezeigt, dass es potenziell definitiv möglich ist, dass dort Frieden geschlossen werden kann.
Lassen Sie uns zum Schluss noch eine aktuelle Meldung besprechen. Die israelische Zeitung Maariv berichtet, die Zustimmung der Israelis zu einer Bodenoffensive wäre von 65 auf 49% gefallen aus Angst um die Geiseln. Könnte es sein, dass auch durch die internationale Diplomatie und vor dem Hintergrund dessen, was Sie als Zukunftsszenarien gerade geschildert haben, so viel Druck gemacht wird, dass gar keine Bodenoffensive im Gazastreifen stattfindet?
Das ist schwer zu sagen. Also hinter der Frage, ob eine Bodenoffensive stattfindet, stehen ja sowohl politische wie auch militärische Erwägungen. Und politisch steht eben die Ankündigung, dass es eine Bodenoffensive geben soll, einfach im Raum. Und das Militär hat auch wiederholt signalisiert, dass es dafür bereit ist. Würde Israel das also abblasen, könnten Israels Gegner dies als Schwäche auslegen. Und andererseits muss man natürlich sagen, wenn Israel seine Ziele ohne Bodenoffensive erreichen wollte, hätte das womöglich zur Folge, dass es noch mehr Luftschläge geben müsste. Und die können ja auch sehr schlecht zwischen Kombattanten und Zivilisten unterscheiden. Da sehe ich grundsätzlich einen Konflikt. Netanyahu hat ja jetzt angegeben, erstmal mit der Bodenoffensive auch deshalb warten zu wollen, weil die USA um Aufschub gebeten hätten, bis sie Luftverteidigungssysteme in die Region verlegt haben. Das heißt, da geht es auch so ein bisschen um diesen Aspekt der regionalen Abschreckung. Aber ich vermute, dass wir früher oder später tatsächlich eine Bodenoffensive sehen werden.
Sagt Jan Busse von der Universität der Bundeswehr in München. Vielen Dank und einen schönen Abend.
Danke Ihnen.